先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Heute mit Roman Jos und seinem großen Buch über den jungen Heidegger.
Das fängt ja
gut an. Sie hat über Heidegger promoviert, er über Habermas. So, jetzt höre ich gleich auf.
Ja, das war wirklich ein wunderschöner freudscher Versprecher, weil auch das Buch mit einer großen Auseinandersetzung mit Heidegger beginnt. Aber bevor wir in die Debatte einsteigen, möchte ich Sie herzlich begrüßen, natürlich auch unseren Gast. Ich kenne ihn noch als Student. Ja, war es das Nietzsche-Seminar?
Kulturphilosophie.
Kulturphilosophie, ah ja. Ja, ich möchte Roman Jos ganz kurz vorstellen. Dr. Roman Jos ist 1979 geboren in Leipzig, hat zunächst Sport- und Politikwissenschaften in Leipzig studiert, dann wechselte er zur Philosophie und Politikwissenschaft, hat dann in Potsdam promoviert oder wurde promoviert im Rahmen des Walter Rathenau Graduiertenkollegs am Moses-Mendelssohn-Zentrum an der Uni Potsdam und ist seit 2017, jedenfalls sagt das das Internet, freiberuflich tätig als Lektor für Geisteswissenschaften und als Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für politische Bildung in Erfurt. Ist das noch korrekt?
Ganz aktuell wissenschaftliche Mitarbeiter in Potsdam in der Philosophie mit dem DFG-Projekt.
Dankeschön.
Aber die zeitlichen Abstände sind nicht so
groß. Gut. Für seine Arbeit, also seine Dissertation, die auch beim Suhrkamp Verlag, also im renommierten Verlag erschienen ist, erhielt er den Potsdamer Nachwuchswissenschaftlerpreis im November 2018. Und das Buch heißt Der junge Habermas, eine ideengeschichtliche Untersuchung seines frühen Denkens von 1952 bis 1962. Umfasst circa 500 Seiten Text mit Anmerkungen, ganz viele Fußnoten. Und es sind zwei Teile geteilt. Einmal Denkmotive und dann zum anderen Denkwege, wobei ich noch nicht so ganz weiß, also was tatsächlich der Unterschied zwischen beiden ist, werden wir vielleicht noch herauskristallisieren. Ja, und pünktlich natürlich zum 90. Geburtstag von Jürgen Habermas erschienen. Und spielt, also jedenfalls sagen das manche Zeitungsrezensionen auch auf Georg Lukács Buch an, Der junge Hegel. Und zwar versucht Lukács da eine neue Interpretation von Hegel, nicht mehr so als derjenige, der Advokat der preußischen Monarchie war und Verteidigung des Status quo, sondern eben als Vorläufer von Marx. Und die Frage wäre, inwiefern spielt Ihr Buch analog die gleiche Rolle, der junge Habermas, in sozusagen einer doch Neuinterpretation? Ja, also inwiefern, also sozusagen, ist das tatsächlich irgendwie ein Analogon oder nicht? Und daran schließt sich dann meine Frage noch an. Ja. Sind Sie selber Habermasianer?
Ja, zwei Knaller zum Anfang. Vielen Dank für die Einladung. Auch an alle anderen mittun, die jetzt hier nicht auf dem Podium sitzen. Ich kenne den Tomasius Club natürlich als Leipziger und bin froh, hier auch selbst eingeladen zu sein. Ich kenne die Rezension von Herrn Bauer, Der junge Hegel. Natürlich kennt man das Buch, der Titel ist natürlich eingängig, aber die Pointe, die dann in der Rezension gegeben wird, ist dass ich Habermas als Reformisten präsentiere, nicht als Revolutionär, nicht als jemand, der marxistisch links politisiert wurde, sondern als jemand, der schon immer immer auf dem Boden der Demokratie stand. Das ist sachlich richtig. Also der Versuch ist schon in dem Buch zu zeigen, dass die gängigen Einordnungen, die man heute häufig findet, in der, sagen, wenn über kritische Theorie diskutiert wird, auch über Habermas, dass man dann sagt, ja, der Habermas, der war ja mal ein Marxist, ein Linker und dann ist er so staatstragend geworden und deswegen hat er vielleicht gar nicht mehr so viel mit kritischer Theorie zu tun. So, das ist so die Erzählung, die da möglicherweise dahinter steckt, und in der Rezension, für die ich sehr dankbar sein kann, wird dann darauf hingewiesen, ja, dann können wir ja jetzt sagen, deutlich sehen im Frühwerk, das ist nicht der Fall. Also er ist nicht dieser linksmarxistische Denker, der sagen, von Lukács anfängt und sich dann zum staatstragenden Philosophen entwickelt. So ist es nicht. Und ja, also ich bin so insofern ganz dankbar, dass die Rezension das so rausstreicht. Es ist natürlich eher implizit im Buch dargestellt, und wenn man ja so viel mit Textquellen arbeitet und historisiert, dann kommen die Pointen möglicherweise gar nicht so sehr zwischen den Zeilen heraus. Aber ja, es ist schon sagen, mit dem Anspruch der Historisierung ist auch verbunden, Habermas sozusagen auch als einen eigenständigen Denker darzustellen, der nicht so sehr auf den Schultern, also vielleicht auch auf den Schultern der alten Frankfurter steht, Horkheimer und Adorno, aber eben nicht so deutlich, wie das in der gängigen oder sagen wir mal im Hauptstrom der Rezeption immer dargestellt wird. Also um es kurz zu sagen, die Einflüsse sind sehr viel heterogener, als das sozusagen in dieser Erzählung von der ersten und zweiten Generation der Frankfurter Schule immer kolportiert wird.
Und die Frage, bist du Habermasianer?
Ja, das ist, ja, sagen, das impliziert, es, ja sagen, die Frage nein? impliziert, es gibt einen Schulzusammenhang, es gibt einen Lehrer, in dessen Werk steht man oder da versucht man anzuschließen, weiterzuarbeiten. Ich würde es nicht sagen, ich würde nicht sagen, dass ich in diesem Sinne auftrete, sondern mein Anspruch sozusagen als Wissenschaftler zumindest erst zuvorderst Licht ins Dunkel dieser frühen Denkentwicklung zu bringen. Und man muss es auch sagen, das ist mir auch immer ein Anliegen mitzubetonen, dass ich habe mich jetzt circa 10 Jahre intensiv damit beschäftigt, aber mir geht es immer noch so, dass es bestimmte Werkteile gibt, dieses wirklich weit ausgreifenden, in verschiedene Disziplinen hineinreichenden Werkes gibt, an denen ich auch an meine Grenzen komme. Ja? Und dann bleibe ich lieber bei meinen Leisten und fange ganz vorn an.
Also danke für diese Vorlage. Ich habe das Buch gelesen, ich finde es sehr toll. Roman Jos kenne ich aus gemeinsamen Diskussionen über, wie man wohl die Geschichte der Philosophie in der BRD schreiben könne, ja, nach dem Krieg. Und das ist ja ein ganz seltenes Buch. Sowas gibt es eigentlich kaum noch, dass jemand die Anstrengung unternimmt, ein breites Geschichtsbild aufzumachen. Also Habermas ist eine Figur, die, ich sage es jetzt mal etwas polemisch, die diskutiert mit jedem. Der ist auch Zeitungsschreiber ganz am Anfang und sucht regelrecht die Diskussion. Also ist jemand, der überhaupt kein Problem hat, auch kritisch im ganz gewöhnlichen Sinne, also prüfend, ja, tätig zu sein, und hat, da kommen wir ja dann hoffentlich nochmal gleich drauf, also ein Studium in Göttingen und in Bonn, was also mit Lehrern ausgestattet ist, die alles Mögliche sind, nur keine Marxisten. Da kommt er dann selber erst später drauf. Und ich liebe an diesem Buch wirklich sehr, ich bewundere das, also es ist eine immense Fleißarbeit. Ich habe jetzt vielleicht nicht alle Fußnoten gelesen, nur die Hälfte des Buches sind Fußnoten. Also der Text läuft oben und unten laufen die Fußnoten lang. Es ist so eine Kontextualisierung einer Figur. Es ist keineswegs sozusagen, da war der junge Habermas genial, wie er dann später war und hat sich dann so wie eine Pflanze, die begossen wird, irgendwie entwickelt, sondern es ist tatsächlich, das Buch selber heißt zwar der junge Habermas, aber es ist tatsächlich zum guten Stück eine Geschichte des Philosophierens oder der Philosophie-Szene, nach dem Krieg in Westdeutschland. Das sieht man zum Beispiel auch sehr gut daran, dass du immer diskutierst, ob und inwieweit jetzt jüdische Denker als Emigranten auch plötzlich eine Rolle spielen. Und wie auch immer, also es hat auch viel mit Biografien zu tun, es hat viel mit Anwesenheiten von Menschen zu tun, die und weil eben Habermas so dargestellt wird als jemand, der sozusagen mit jedem, der ihm begegnet, auch diskutiert, nimmt er sich halt auch konkret die Leute vor, jedenfalls sagt das der Autor Roman Jost, die er an den jeweiligen Instituten findet. Also auch eine problematische Figur wie Gehlen oder wie Rothacker, die man hier sozusagen als Kontext geschildert bekommt. Also ich wollte mal sagen, das ist ein seltener Versuch, ein breites Bild in einer Zeit zu zeichnen, wo, und das wird übrigens dann in den Fußnoten, die ich dann doch gelesen habe, auch deutlich, wo andere Leute nicht so sehr viel drüber schreiben. Also zum Beispiel, wenn dann Marx auftaucht bei Habermas, dann heißt es in einer Fußnote, dass die anderen, die die Geschichte des Marxismus beschreiben, das komplett übersehen haben, dass es da schon Dissertationen gab zu diesem Punkt. Also jetzt sind wir aber, jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht ins Detail kommen, und Bettina hat eine Frage.
Ja, das war jetzt ganz schön viel Lob. Ja, also ich finde ja, also Ihre ideengeschichtliche Aufarbeitung von Habermas Fremden Denkweg ist gründlich, fast penibel, aber dann eben auch derart feinkörnig zum Teil, dass sie schon wieder für mich dann auch zum Teil unkritisch wird halt, ja, deswegen meine Frage, wollten Sie dem Habermas, jetzt komme ich schon selber, wollten Sie dem Habermas ein Denkmal setzen und wozu, also was kann man aus Ihrem Buch besonders mitnehmen, was kann man daraus lernen, wozu dient es und was ist da drin, was man bisher aus anderen Quellen nicht schöpfen kann? Was ist das, der neue Blick? Ist er tatsächlich der Reformer, die, oder ist das eine starke Interpretation, die, also für mich kam es jedenfalls aus den Textquellen nicht so deutlich heraus, für mich ist er eher am Anfang sehr indifferent, sehr zögernd, sehr ambivalent, kann sich nie entscheiden. Also es ist nicht der Impuls da, ich will hier irgendwas ändern, sondern nein, es ist immer abgewogen und zögerlich und für mich sehr unsympathisch.
Ja, also ich würde sagen, es ist ein Stück weit auch der Zug der Zeit, das Zögerliche, das Abwartende. Und wenn man schaut, oder das, ich nehme an, das ist bekannt und es klang jetzt auch schon in dem Versprecher an, Habermas ist zu Beginn seines Studiums, also so um, also Beginn der 50er Jahre bis vielleicht bis 1953, 54 herum ein emphatischer Anhänger von Heidegger. Und das war damals nicht ungewöhnlich. Also jede, die damals anfing zu studieren, musste durch den Heidegger hindurch. Er galt als die philosophische Potenz in Nachkriegsdeutschland, Westteil hauptsächlich, aber auch darüber hinaus. Und da erhoffte er sich auch Fragen und Antworten auf die Lage. Ja, nach 45 Neubeginn, ja, nein, das sind sozusagen die grundlegenden Fragen und wie weiter. Und dann bemerkte er bei Heidegger, es gibt so ein Abwarten, ein Zögern. Sozusagen, ja, da gibt es dann solche, sagen, es gibt eine Reihe von kleineren Arbeiten, Besprechungen, aber auch sagen, die Schelling-Dissertation von Habermas, da geht es implizit schon die ganze Zeit um Heidegger. Ja.
Ist unveröffentlicht,
ja, aber sozusagen, die war so gut, dass die Fakultät sich entschloss, da, ich glaube, 200 Exemplare drucken zu lassen. Also Rothacker hatte das, der
150 steht im Buch.
150, ja. Aber es ist so, wenn man sich das anschaut, dieses zögerliche, ja, es war eine neue Generation, er war ganz jung und wartete ab. Und dann, als er sah, ja, Heidegger, der veröffentlicht 53 Sätze unkommentiert, genauso wie er sie 35 aussprach, muss man hinzusagen, da war er Dekan in Freiburg und tatkräftig mit bei den Nationalsozialisten. aufgrund der Wahl von der inneren Wahrheit und Größe dieser Bewegung, der nationalsozialistischen, wie sich im Nachhinein herausstellte, die Rede. Und das konnte dieser junge 24-jährige Student nicht auf sich sitzen lassen. Da sah er dann, ja gut, abwarten, schön und gut, aber wenn es um die moralische Situation, wenn es um die Mentalität der Bundesrepublik, sozusagen um die Demokratie geht, die wir hier schwierig genug gerade zu installieren beginnen, dann dürfen auch solche großen Denker nicht einfach das reden, was sie vor 10 Jahren, vor 15 Jahren auch geredet haben.
Ich fahre aber mit meinem Lob fort des Buches, weil das, was du gerade gesagt hast, das kommt eben auch sehr stark vor. Das ist die Debatte, die politische Debatte eigentlich, wo geht's hin? Also über was ist das für ein Staat? Wie machen wir das jetzt? Und die Philosophen versuchen dazu Stellung zu nehmen. Ehrlich gesagt, ich habe diesen Heidegger gar nicht so stark behalten jetzt im Kopf, als vielmehr zum Beispiel die Diskussion um die Haltung. Das kommt aus der philosophischen Anthropologie und anderen. Also wo du sagst du doch selber, dass sozusagen in dem Habermas aus diesen Texten so ein Konzept wie Haltung herausarbeitet, kann man bei ihm schon sehen, ich sage es jetzt mal in meinen Worten sehr platt, wie er Theorie und Praxis verbinden will. Also er folgt eigentlich niemandem ganz und gar. Er ist schon sein eigener unabhängiger Kopf, obwohl man nicht genau sagen kann, wohin gehört.
Ja, also ich will vielleicht noch kurz auf die Frage eingehen, was ist daran kritisch? Also, oder ist das kritisch, den Habermas so darzustellen? Ja, aber ich glaube, ich habe versucht, in dem Buch darzustellen, dass das keine Kontinuitätsentwicklung ist. Also sozusagen der Habermas von heute, der war damals nicht angelegt, sondern das waren Prozesse, das waren Auseinandersetzungen mit Zeitgenossen, mit akademischen Lehrern, mit politischen Antipoden. Und da musste er sich auch erst finden. Ja? Also wie stellt man sich nach 1945 auch zur Frage der Politik, zur Demokratie? Und das musste erst gefunden werden. Und dass er da zu Beginn auch, sagen wir mal, solchen konservativen Denkern ein Stück weit folgte, wie sozusagen Gehlen wäre noch ein anderer Name, also den hielt er für wichtig, ja, also weil er sozusagen systematisch auch in systematischer Hinsicht auch durchaus was zu holen war, aber natürlich auch politisch gefährlich, ja, und das da seinen Weg zu finden und dazu zu schauen, was sind eigentlich die Einflüsse, was sind eigentlich die ideengeschichtlichen Linien, an die ich hier anknüpfen kann als Habermas. Das ist keineswegs so klar und deutlich. Ja. Man kann sagen, 1956 wurde er dann angestellt als persönlicher Assistent Adornos am Institut für Sozialforschung und dann sagt er ja heute, das war eine neue Welt. Da kam überhaupt erstmal Welt in diesen eher doch provinziellen deutschen gegen die internationale Weltgemeinschaft abgeschlossener Kontext, ja, und das musste er erst erfahren. Es gab dann sozusagen so eine, könnte man sagen, vielleicht, ich nenne das nicht so, aber ich nenne es jetzt mal so, zweite Politisierung. Und wie das sozusagen auch den anderen, den eher zu Beginn konservativen Einfluss, auch sagen, das äußert sich in der Kulturkritik, sozusagen hat da Ansätze für eine eigene Kulturkritik, da versucht ein Heidegger und ein Rothacker anzuschließen und da seinen Weg zu finden, aber das dann dagegen zu stellen, ja, auch Günter Anders wäre auch ein Name, der da sozusagen aus der Immigrantengeneration wichtig für ihn war, es betonte auch heute, die jüdischen Emigranten, die kritischen Juristen, die nichts zu sagen hatten während der Zeit des NS und dazwischen und da musste er seinen Weg finden, ja. Insofern ist das vielleicht, würde ich sagen, das Kritische daran ist, darzustellen, dass es auch ein Ringen dieses Autors gegeben hat in jungen Jahren mit Themenkomplexen und auch mit eigenen Positionen, die ihm heute vermutlich die Schamesröte ins Gesicht treiben. Ja.
Sie beschreiben das in vielen, an vielen Stellen wirklich als ein Ringen oder wollen, dass es ein Ringen ist. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist es, dass es doch mehr kontingent, zufällig ist, wo er gerade landet, was er gerade macht, mit wem er gerade zusammenkommt, wie sich dann die Themenkonstellation dann so ergibt. Es ist eben gerade kein Ringen um irgendetwas. Und das hat mich an diesem Buch immer wieder gestört, dass es eben kein Bruch mit der Tradition ist, sondern also zum Beispiel fehlt mir, sein Vater war ja auch in der NSDAP und es hat sich sogar als Freiwilliger gemeldet. Er selber war Flakhelfer. Also von diesen Dingen, also von seiner eigenen Biografie her, auch keine Distanzierung, sondern auch irgendwie ein ganz langes Zögern, Umgehen damit. Also das, was er sozusagen der Bundesrepublik vorwirft, eben keinen Bruch mit der Tradition zu machen, findet aber bei ihm selber ebenso nicht statt, habe ich jedenfalls am Anfang den Eindruck. Und das hat mich immer ganz schön aufgeregt und geärgert, dass dieser Mensch selber nicht diesen Bruch schafft und dann erst sozusagen am Frankfurter Institut mit anderen Leuten zusammenkommt, sich dann aber auch da wieder distanziert. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass er wirklich die zweite Generation der Frankfurter Schule wäre. Er würde sich vielleicht dagegen auch wehren. Und dann bis heute dann sozusagen den Schritt macht, dann zu sagen, ja, wir müssen auch mal gucken, was wir müssen auch der Alternative für Deutschland sozusagen auch mal zuhören. Also das ist mir dann einfach ein Tacken, ja, wenn man diesen ganz großen Bogen schlägt, weiß ich nicht, also das war dann für mich problematisch.
Wo sagt er das? Also vielleicht können wir das nachher klären, aber da muss ich doch widersprechen. Also wenn man sich, diejenigen, die sich vielleicht von Ihnen ein bisschen auskennen mit der frühen intellektuellen Geschichte der Bundesrepublik, werden wissen, es gab sogenannte, oder ich würde es mal so nennen, so Promotoren, ja, Leute, die ein Networker waren, ja, die wichtig waren für die Fächer und auch für die intellektuelle Szene. Chelsky beispielsweise, bei den Soziologen, bei den Philosophen, Gadamer. Ja, und es ist nicht so, dass Habermas besonders protegiert wird von diesen Leuten. Man muss sich das vielleicht auch nochmal vor Augen führen. Er hat diese angeborene Sprechbehinderung durch die Gaumenspalte, die mehrfach im Kindesalter operiert wurde. Da sagten viele, ja, dem ist eine universitäre Karriere verbaut. Also der wird vielleicht schön schreiben können, vielleicht auch als Journalist durchkommen, aber eine akademische Karriere ist eher schwierig. So dachten einige. Aber dann sah man relativ schnell, das ist jemand, der nimmt sich Themen vor. Also beispielsweise Chelsky sah, dass in einem ganz frühen Aufsatz, sein erster Aufsatz im Merkur 1954, der Habermas die Rationalitätsproblematik angeht. Also es gibt einen Rationalitätsbegriff, ein soziologisches Thema. Kann es neben technischer Rationalisierung und ökonomischer Rationalisierung auch so etwas geben wie soziale Rationalisierung? Also am Themengegenstand der Arbeitssoziologie erörtert, wie können die Arbeitskräfte in diesem Prozess der Rationalisierung der Ökonomie, man weiß, Industriegesellschaft, Massenproduktion, wie können die auch geschützt werden? Also wie kann das soziale Element innerhalb eines Rationalitätsbegriffs zum Ausdruck gebracht werden? Das ist ein systematisches Thema. Und wenn wir auf die Theorie des kommunikativen Handelns dann später kommen, dann die Lösung dann später ist kommunikative Rationalität. Ja? Also das ist schon, und das sah der Chelsky, da ist jemand an systematischen Fragestellungen interessiert, der kann die Problemlage erfassen. Und Gadamer sah das an Habermas Umgang mit Marx beispielsweise. Es gab diesen Literaturbericht 1957 über Marx und die philosophische Diskussion um Marx dieser Zeit. Und da sah man ganz deutlich, da steckt nicht nur die Aufarbeitung des Forschungsstandes drin, sondern eben auch ein eigener Ansatz, sozusagen Theorie und Praxis zu verbinden, ohne einen Klassenbegriff dafür in Anspruch nehmen zu müssen. Und das ist doch was, was man in späten 50er Jahren bei einem noch nicht mal 30-Jährigen nicht unbedingt vermuten würde. Und insofern vielleicht noch auf die Traditionsproblematik zu sprechen.
Kirchen zu kommen. Er ist sogar einer der ersten und wenigen, die sagt, ja, sozusagen, die Traditionsproblematik ist in aller Munde. Also wie können wir an Traditionen anschließen, die sich diskreditiert haben? Also die, oder an die viele geglaubt haben, und wir haben gesehen, was nach 33 sagen auch instrumentell mit den Traditionen gemacht wurde. Wie können wir nach 45 überhaupt noch über Goethe reden? Wie können wir den deutschen Idealismus bearbeiten? Das sind doch zentrale Fragestellungen. Und da sagt, kann man sagen, ja, vielleicht spät, aber Mitte der 50er sagt er dann, eine gebrochene Haltung, das kommt dann, da komme ich dann auf das Politikverständnis zu sprechen, eine gebrochene Haltung, ja, also man muss sich das so vorstellen, Politik, das ist, also ich spreche jetzt in der Denke der Lehrergeneration, ja, der konservativen Lehrergeneration von Habermas, Politik ist Charakter haben. Ja. Das wird sagen, qua Bildung, das ist ein elitärer Prozess, dann hat man Charakter irgendwann, man hat Haltung, und wenn man in die Untiefen der Zeit geworfen ist, kann man sich dann sagen, auf diesen Bildungstraditionsbestand berufen und wird daraus die Herausforderungen der Zeit aufnehmen können und Lösungen generieren. Das ist das Politikverständnis. Und ich setze vielleicht nur einen Ausschnitt, aber das war doch sehr präsent.
Also ein Elitismus, der die Masse verachtet.
Ja, und dann Habermas sagt, ja, wir müssen eigentlich, wir können diese Haltung nicht mehr ungebrochen einnehmen.
Ich will mal kurz was anderes fragen, nämlich wie dieses Buch überhaupt entstanden ist. Also es ist eine gewaltige Bibliografie seiner Zeit, aber du hast dich auch mit ihm unterhalten. Also du hast ihn oft...
Hatte das Glück, ja.
Ja, war das oft, und wie hast du dann so gefragt, wie war das denn da 52 mit Czelski oder so? Oder wie ging diese Gespräche ab? Oder wozu hat er besonders mündlich beitragen können jetzt, was du vielleicht aus den Texten so nicht unmittelbar herauslesen kannst? Es ist ja ein ganz seltener Fall, dass man jemanden noch direkt fragen kann. War er denn sehr gesprächig?
Ja, das schon. Also ich muss dazu sagen, ich hatte vorher vermittelt über eine andere Person die Möglichkeit, ihm was zuzuschicken. Das war dann eine Art Fragenkatalog, den hat er beantwortet, sehr detailliert, so gut er eben konnte und sich noch erinnern konnte. Und dann wenig später bin ich da irgendwie nochmal über einen anderen Kanal rangekommen quasi, und da hat er mich eingeladen, und ich habe dann so eine Art zweimal Forschungsinterview geführt. Da ging es mir gar nicht so sehr darum, jetzt so Details rauszukitzeln, was so die Theorieentwicklung angeht, sondern eher um so eine, also wenn ich sage Forschungshintergrund, es ist ja kein, das Buch ist ja keine Biografie, aber nichtsdestoweniger spielen biografische Fakten auch eine Rolle, um auch Entscheidungen der Persönlichkeit nachvollziehen zu können. Also wie schätzt jemand zum Beispiel eine Figur wie Plessner oder Czelski ein? Wie trat der damals in den 50ern auf? Ja, da hat man heute wenig Zeitzeugen. Und wie wirkte das auf ihn? Und es ganz interessant war, dann, wenn ich das sagen darf, die Frau war auch dabei, und dann da entstand dann sagen, ja, wie schätzen Sie denn den Plessner ein, den Czelski und Ihre akademischen Lehrer? Ich muss dazu sagen, haben beide in Bonn studiert, kannten beide Becker und Rothacker, die stramme Nazis waren. Und Becker war auch Heideggerianer. Und das ist dann interessant, ja, wie die einschätzen. Ja? Und dann erfährt man was über den Bonner Kontext. Wie war das?
Aber haben Sie sie denn eingeschätzt? Was war denn interessant?
Ja, mir fällt jetzt ein, bei der Person Czelski, da hatten eigentlich, sie fand ihn eher unangenehm, ja, nicht so unangenehm wie Gehlen. Also wer das weiß, Gehlen hat ja hier auch in Leipzig unterrichtet, und wenn man sich Briefe anschaut von Gehlen, das ist wirklich, da stürzt man in Abgründe. Ja. Das ist so kalt und so, also man kann dann auch verstehen, warum Habermas, als er Gehlen das erste Mal persönlich begegnet ist, oder ich vermute, er ist ihm das erste Mal 1955 persönlich begegnet, dass er dann auch noch sehr viel schärfer schärfer, also sagen die Invektiven gegen Gehlen, die man so kennt, sagen im Nachgang, der hat die beiden wichtigen Bücher von Gehlen rezensiert, Habermas, und da sieht man dann, ja, da ist wirklich, da wird nicht mit Polemik gegeizt. Ja,
ja, also gut, aber das ist
aber Schelsky, der Habermas, um es noch zu Ende zu bringen, der fand den, sagen, Schelsky hat sich immer sehr darum bemüht, auch bei Jüngeren, sagen, den Eindruck eines Kollegen zu erwecken, mit dem man sprechen kann.
Also das ist dann immer sehr kompliziert, man liest es, man rekonstruiert es, man hat eine Debatte und dann sagt der eine sagt das, der andere sagt das dagegen, dann fragt man die Leute und sagen, der ging mir immer auf den Wecker und so. Ja? Also das kann man ja manchmal gar nicht richtig verbinden, ja? Das weiß man dann, aber kann man damit was anfangen, ist die Frage. Mich würde mal, um jetzt in eine etwas spätere Zeit zu springen, nämlich gerade die sozusagen Zeit des Frankfurter Instituts, wo er dann Assistent von Adorno war und wo er, das fing 56 an, ja, und hörte aber 59 auf, und zwar mit einem Knall sozusagen, weil er wurde quasi von Horkheimer rausgeschmissen. So ungefähr. Adorno hat ihn noch verteidigt.
Ja.
Ja. Kannst du da mal was zu sagen? Weil das ist ja dann schon die Phase, wo Habermas auch irgendwie etwas selbstbewusster auftritt. Denn er kündigt ja dann auch.
Ne? Ja, also er war eingespannt in den soziologischen Forschungsbetrieb seit 56, 57.
Das heißt empirische Untersuchung.
Genau, empirische Fragen. Forschung, ja. Genau. Ja,
musste das dann
Studenten und Politik oder wie?
Studenten und Politik,
genau,
ist die Studie, die 58 fertig war, aber lag und erst 61 veröffentlicht werden konnte.
Weil Horkheimer das nicht wollte.
Ja.
Und warum wollte er das nicht veröffentlichen?
Ja, die Einleitung war ihm zu marxistisch, zu revolutionär.
Horkheimer sagt, die Einleitung war mir zu marxistisch.
Mhm.
Und dann sagt er, Adorno, wieso, die ist doch prima.
Und
das hat aber nicht geholfen.
Hat nicht geholfen. Also der Institutschef behielt sich ja in solchen Fragen immer das letzte Wort
auch interessant.
Vor. Und Adorno mochte ihn. Also da gab es so eine, also ja, es mag vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass Gretel Adorno den jungen Habermas, der erinnerte sie ein bisschen vom Aussehen her an Walter Benjamin. Und deswegen wird es da, es hat funktioniert. Also Habermas beschreibt das, wir waren sofort aufgenommen in dieser Familie. Ja, und der Horkheimer residierte dann aber wahrscheinlich, da war immer in den USA auf Reisen und vielleicht war nicht so präsent damit.
So genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Ich habe neulich gerade das Buch des hessischen Schriftstellers Andreas Mayer gelesen über die Universität. Er war als Student, hat er gejobbt und hat die Greise Gretel Adorno betreut. Ja, also das ist jetzt eine Ebene, auf die wollte ich jetzt nicht kommen, sondern eher, mich interessiert jetzt eher schon der, sagen wir mal, intellektuelle Habermas, der sozusagen sein Brot verdient an einer Stelle, die er total interessant findet, weil er da mit ganz anderen Themen und auch Leuten zusammenkommt in Frankfurt.
Ja.
Ja. Und gleichzeitig ist das aber auch für ihn eine schwierige Situation. Ist an der Situation irgendwas typisch für ihn? Also sieht man da...
Das Schwierige ist, dass die soziologische Forschungsarbeit ihn auffrisst zu dieser Zeit. Das konnte er von, wusste er von Dahndorf, der war früher auch mal dort und es hat relativ schnell gekündigt. Da war es so ähnlich, eingespannt in den Forschungsbetrieb. Und er hatte ja dieses Projekt Öffentlichkeit, der Strukturwandel der Öffentlichkeit.
Was dann 62 erscheint.
Das
ist, ja, genau. Also daran arbeitet er schon.
Ja, er arbeitet damit. Das Thema ist abgesprochen mit Adorno und Horkheimer verweigert die Habilitation. Und da sieht er, ja, ich muss mich woanders umtun. In Frankfurt werde ich mich nicht habilitieren können. Und ja, hat dann versucht es bei verschiedenen anderen Stellen, aber hat eben auch sagen, den Mumm dann, wahrscheinlich hat er zu der Zeit auch ein Forschungsstipendium von der DFG, da bin ich nicht so ganz sicher, aber also es wird immer gesagt, Horkheimer kündigt ihm. Ich würde sagen, also sagen wir im Hinblick auf die Quellen, Habermas kündigt.
Ja, 59. Ja, so hab ich's auch gelesen. Also man kann doch sagen, mal abgesehen von seiner Theaterbegeisterung und abgesehen davon, dass er für die Zeitschriften geschrieben hat, dass er für Zeitungen geschrieben hat, er war eigentlich von Anfang an ein richtiger akademischer Intellektueller. Also Akademiker war er in Halbsache. Ne? Er hat sich mit seinen Lehrern auseinandergesetzt, hat sich mit dem auseinandergesetzt, was man geschrieben hat. Und was ich zum Beispiel
Beispiel, ich habe Habermas immer stark respektiert für die Breite seiner sozusagen Kommentierung, die er allem und jedem hat angedeihen lassen, und fand es immer erstaunlich, was in seinen Kopf so reingeht, auch wenn ich häufig mit den Texten selber dann, wenn ich mich da ein bisschen besser auskannte, nicht so zufrieden war. Also ich habe ihn dann nie so bewundert, aber das ist ja das, was er von Anfang an macht. Ja, also er lässt alles an sich ran und diskutiert damit. Und was ist jetzt aber nun, kurz bevor er dann an das Institut kommt nach Frankfurt, machst du den Moment fest, wo er Marx liest? Hat das schon mit Frankfurt was zu tun oder macht er das? Wie kommt der Marx auf seinen Schreibtisch?
Also er hat schon kurz nach dem Abitur Marx gelesen. Natürlich nicht so, wie das jemand liest, der dann philosophisch bewandert ist und ein Studium hinter sich hat, wie das dann später der Fall ist, aber dann beschäftigt er sich nochmal intensiver mit Marx und guckt sich
mit den Ausgaben, die es damals gab. Ne?
Ja, ja, die Ausgabe von Landshut oder auch MEW kommt dann langsam. Ja, also es gab da schon als Ost-Berlin Ausgaben. Mhm. Und da setzt sich da systematisch mit auseinander. Ja.
Und macht er das alleine? Ist er dazu angeregt oder?
Er hat dieses Forschungsprojekt zum Ideologiebegriff und in diesem Rahmen macht er das. Also sagen, da fängt er an, sagen, Marx ausführlicher zu rezensieren, also sagen, naja, nicht zu rezensieren, Marx-Bücher zu rezensieren zunächst und dann sich damit zu beschäftigen und so einen Forschungsbericht zu schreiben.
Aber dieses Forschungsprojekt hat er sich selber ausgesucht.
Das hat er sich selber ausgesucht.
Das hat ihm nicht jemand aufgedrückt. Ja. Und ist das jetzt ein Bruch oder ein signifikanter Moment? Also weil wir vorhin darüber gesprochen haben, wie falsch die Auffassung ist, dass er sozusagen links und marxistisch war von Anfang an. Das wird sehr klar, dass er das irgendwie nicht war. Ich sage das jetzt positiv, dass er links und rechts diskutiert hat, solange bis er seine eigene Meinung gefunden hat. Das finde ich eigentlich der normale Zustand eines Studierenden. Ja. Und dann kommt aber dann doch sozusagen mit dem Frankfurter Institut, kommt dann der Habermas so langsam zum Vorschein, wie wir dann noch kennen.
Ja, aber es ist nicht durch die Einflüsse am Institut so sehr stark begünstigt, würde ich sagen. Das hat was damit zu tun, dass er systematische Fragestellungen weiterdenkt. Also er hat sozusagen bei Heidegger den Geschichtsbegriff, der sozusagen eine Geschichte oder es gibt eine Metageschichte, Designsgeschichte, und er entdeckte sozusagen, dass im historischen Materialismus der Geschichtsbegriff ein anderer ist. Und das ist im Grunde auch ein, würde ich sagen, in dem Buch ein Aspekt, der vielleicht bisher in der Forschungsliteratur zu Habermas gar nicht so sehr herausgestellt wurde, soweit mir das bekannt ist, dass eigentlich Habermas, der ja vorher noch dieses seinsgeschichtliche Denken von Habermas, von Heidegger gut findet und das auch richtig findet, dass er mit Marx dann es schafft, sozusagen davon wegzukommen, weil er dann sieht, ne, die Geschichte ist, man kennt das, Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen, und dann fällt aber der Klassenbegriff weg, aber wie können wir, um das in der Fragestellung der praktischen Philosophie umzuwandeln, also sagen, das sind dann die Anschlusspunkte, wie können wir in der Gegenwart eine Orientierung im Handeln finden. Und ja, das Tatdenken Heideggers aus seiner Zeit ist dann ist passé, und dieses passive Abwarten, dieses Vernehmen auf etwas von einem Metasubjekt sich sozusagen Eingebung zu erhoffen, das geht auch nicht mehr, sondern wir müssen eben die Geschicke selber in die Hand nehmen, und das ist eben das, was er entdeckt bei Marx, und da ist die systematische Schnittstelle, wo er dann Marx gegen Heidegger liest. Und mit Marx zu einer Form, würde ich sagen, nach metaphysischen Denkens findet.
Ja, du sagst es jetzt so ruhig, und es steht ja auch ganz ruhig in diesem Buch, aber das ist dann doch ein ganz schöner Schwenk. Also ich meine, von Heidegger zu Marx führt kein Weg, sondern ein Bruch. Das ist ein anderer Geschichtsbegriff. Der hat mit Handeln zu tun, der hat mit Machtanalyse zu tun, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, mit Freiheitsansprüchen, mit Demokratiehoffnungen, und das alles kann man also überhaupt nicht aus Heidegger herauslesen.
Ja, aber wenn man aber zugrunde legt, dass die systematischen Fragestellungen in der Schelling-Dissertation ausgezogen sind, ne, das Absolute und das Subjekt. Also das Subjekt lässt sich eben vom Absoluten determinieren, könnte man sagen, oder muss von daher Geschichte sozusagen mehr oder weniger mit sich geschehen lassen. Ja. Oder das Subjekt kehrt eben die Stellung um und oder die Subjekte, muss man dann sagen, das Intersubjektive kommt ja dann später auch rein, die machen eben, oder das Ziel ist, mit vollem Bewusstsein die Geschichte dann eben selbst zu machen.
Ja, mit vollem Bewusstsein. Das ist aber doch jetzt, ich will noch mal ein bisschen bohren, weil an der Stelle schien mir das Buch auch zu klettend, ja, und so, und hat sozusagen einen, ich sag's jetzt mal, ewig diskutierenden und sehr erfolgreich und sehr beeindruckend diskutierenden Menschen, sozusagen führt ihn durch die verschiedenen Epochen hindurch, aber gerade an der Stelle, wo er dann mit Marx anfängt und mit marxistischen oder marxischen Begriffen zu denken und darüber nachzudenken, das, also ich will jetzt nicht sagen, ihm ging damals ein Licht auf, ja, aber es hat doch schon einen wirklich gerade einen, es ist ein Turning Point, es ist ein Wendepunkt, gerade wenn man weiß, dass man sowas wie die heideggische Verfallenheit vorher als Geschichte hat gelten lassen müssen. Gerade für diese Leute, die sozusagen so ein, ich will jetzt nicht sagen, Ohnmachtsverhältnis gegenüber der Geschichte oder ein Geworfenseinsverhältnis gegenüber der Geschichte haben, sind ja alle aufklärerischen sozusagen Geschichtsphilosophien, die irgendwie auf das Handeln setzen, auf den Menschen setzen, sind ja regelrechte Befreiungen auch im Denken. Ja?
Ja. Mhm.
So, insofern würde ich sagen, wenn du sagst, der Geschichtsbegriff war schon vorher da, ja, liebe Zeit, das war ja gerade der völlig andere Geschichtsbegriff. Kann man das nicht so sagen?
Naja, ich würde es, ist eine Perspektivfrage. Ja. Also im Nachhinein erscheint uns das als ein Bruch, aber wenn man sich sagen, also die methodische Vorgehensweise ist, sagen, Texte in eine chronologische in einen chronologischen Zusammenhang zu bringen und dann zu schauen, was verändert sich, was bleibt gleich, wo ändern sich Terminologien, wo gibt es Ersatzreferenzen, Substitute, ja, also wo wird dann plötzlich ein ganz anderer Ideenstrang aufgerufen. Und wenn man sich das so anschaut, dann ist es doch, wenn man sich vor Augen führt, dass der Denker, in dem Fall Habermas, damit ringt, dann ist es eben dieses Ringen. Und das ist ein Prozess. Im Nachhinein erscheint uns das Ergebnis natürlich als ein Bruch. Aber wenn man sozusagen, also das ist, da würde ich auch davor warnen, ja, in der Ideen- oder Theoriegeschichtsschreibung, wenn man dann so schnell mit Brüchen bei der Hand ist, dass, ja, wenn man sich dann die konkreten, vielleicht sind es nur wenige Monate, ja, aber wenn man sich das dann anschaut, dann ist das, ja, greift ineinander und vielleicht auch zäh und noch nicht so ausgegoren. Und in einem späteren Text ist es sehr viel besser auf den Punkt gebracht.
Also ja. das muss man jetzt zugeben, dass das Buch versucht, so ausgewogen wie der Autor jetzt argumentiert, es eben auch so zu beschreiben. Ja? Und da gibt es dann diesen Helden, der kommt da einfach nicht raus aus dem Buch. Ja? Der ergibt sich nicht. Ja? Der Akademiker, den ich jetzt so dagegen gestellt habe, der ewig diskutiert und dem es gar nicht drauf ankommt, ja, so jesuitisch, Hauptsache ich diskutiere, das ist jetzt auch ein Zerrbild, also das ist jetzt auch zu viel. Du selber bist nicht ganz frei, das ist ja auch normal, von der Kenntnis des späteren Heidegger. Ich meine, das Buch hört jetzt 62 auf, also mit der Öffentlichkeit.
Späteren Habermas.
Schon wieder Heidegger gesagt?
Ja. Es gibt eine Häufung von Philosophen mit H.
Ja, das ist wie bei Musikern mit B, ja, aber Entschuldigung, ja, also wie heißt der Habermas, ja? die späteren Werke von Habermas, also Strukturwandel der Öffentlichkeit und die Theorie des kommunikativen Handelns, das sind ja Stichwörter, die du und Leitbegriffe, die du auch schon nimmst und wo du auch den Finger drauf deutest, wenn er dann vom Kommunikativen redet, ja? Und wenn er da sozusagen eine Konjunktur, eine Korrektur anbringt an anderen und in dem darüber reden schon Begriffe benutzt, die er dann später ganz stark ausgebaut hat, ne? Das ist ja normal. Man wird ja, ich meine, man weiß ja, was aus dem Habermas geworden ist, ungefähr, ne? Später. Dieses konzidiert, ja, dass man als Geschichtsschreiber ja nicht im luftleeren Raum schreibt, verweigerst du dich aber, das will ich jetzt nochmal nachfragen, doch so eine Art Genealogie, also du willst jetzt gar keine Geschichte des Werdens zeigen, sondern eine Geschichte des Ringens, des Kämpfens, der Auseinandersetzung. Das ist so richtig. Ist das jetzt typisch Habermas? Oder kann man das auch für andere sagen? Wäre das generell deine Einstellung? Das ist natürlich ein bisschen hypothetisch jetzt gefragt. Du hast jetzt nur eine keine Biografie, sondern eine intellektuelle Geschichte geschrieben. Würdest du befürworten, dass man das überall so macht?
Oder ist das typisch für diesen Menschen? Ja, wenn der Anspruch der Historisierung eine Rolle spielen soll oder spielt, ja,
den
dann,
hast du.
Ja, dann muss man natürlich immer gucken. Ich kann es jetzt aus dem Stegreif. Also ich würde schon sagen, eine Ideengeschichtsschreibung oder intellektuellen oder Theoriegeschichtsschreibung hat immer darauf zu achten, dass das Früh- und das Spätwerk nicht miteinander identisch ist. Ja? Also sozusagen anspruchsvolle wissenschaftliche Behandlung von Autorinnen und Autoren setzt eben auch voraus die Reflexion auf Entwicklungsgeschichte innerhalb der Theorieentwicklung, ja. Und das ist bei Habermas sehr deutlich und ich denke aber auch, dass man das bei anderen Klassikern sehen kann, ja. Sonst gäbe es ja die ganze Klassikerforschung nicht, würde sich nicht, also dann hätte man es ja schon mit, nimmt man ein Buch raus und dann.
Ja, gut, aber jetzt, dann frage ich nochmal andersrum. Ich war ja nicht dabei, als du mit diesem Plan schwanger gingst, wie man so sagt, ja. Also als du den Plan fasstest, darüber ein Buch zu schreiben oder die Dissertation. Das ist ja ein Anspruch, ne? Und dann suchst du dir jemanden aus, der, ich sag's jetzt mal übertrieben, schon 100 Bücher geschrieben hat und über den es schon 1000 Bücher gibt. Und sagst, jetzt mache ich mal den jungen Habermas. Das war deine Idee.
Ja, so fast.
Das war doch ziemlich mutig. Ich meine, ich würde mir dann lieber jemanden suchen, über den es nicht so viel gibt und von dem es nicht so viel gibt. Hat dich das zu keinem Moment geschreckt, dass du sozusagen da in Literaturstudien hineingestürzt bist, die ja potenziell unendlich sind und sehr reich dokumentiert ja auch da vorliegen?
Ja, das hat sich am Anfang nicht so dargestellt.
Das Unwissen, die Unschuld des Unwissens am Anfang.
Ja, ich hatte schon eine Magisterarbeit geschrieben über Habermas und dann noch Franz Neumann und da hat mich die politische Theorie interessiert und ich wusste dann von Alfons Söllner, dass es relativ wenig zum Frühwerk gibt, also das konnte man nachprüfen und dann ergab sich, es gibt eine Vielzahl journalistischer Texte, die sagen, die größeren, bekannteren Schriften und auch die Habilitationsschrift, die Dissertation sagen, so ein bisschen umschließen und da hat mich doch interessiert, was steht denn da, bestätigt sich da der heutige Blick auf diese frühen Werke, auf die Schelling-Dissertation und auf Strukturwandel der Öffentlichkeit? Also ja, und wie sind diese Texte im Zusammenhang einzuordnen? Gibt es da eine Entwicklung? Gibt es da keine? Also das sind sozusagen Anfangsfragen und man denkt natürlich am Anfang nicht, dass das irgendwie trägt und sucht da Monate und Jahre nach einer
hat ja auch 10 Jahre gedauert,
sinnvollen Gliederung. Ja.
Okay, also die Entwicklungsgeschichte, die hat sich dann sozusagen eingestellt.
Ja.
Im permanenten Abwägen zwischen ich ziehe jetzt den Faden Habermas durch und ich kontextualisiere quasi jede einzelne seiner Schrift. Das geht ja wirklich sehr ins Detail. So, okay.
Bevor wir jetzt hier an der Stelle weitermachen, möchte ich noch, wir haben es vorhin versäumt, darauf aufmerksam machen, dass Sie auch die Möglichkeit haben, selber Kommentare und Anregungen und Fragen zu stellen. Das werden wir wahrscheinlich so in 10 Minuten irgendwie dann starten, denke ich mal. Und ja, jetzt aber erstmal nochmal meine Frage. Also wir haben jetzt das Publikumsmikrofon, das geht dann rum und wir zeichnen das Ganze auch auf Podcast auf. Ja, meine Frage nochmal zu dem Bruch Heidegger-Rezeption, Marx, sozusagen Neuorientierung und Denken. In manchen Rezensionen, und mir ging es auch zum Teil so, war es so, dass man sich gewünscht hätte, oder ich mir auch gewünscht hätte, dass manche Theoreme selber nochmal von Ihnen vielleicht ein bisschen weiter gesponnen werden oder kritischer in Augenschein genommen werden. Zum Beispiel, was mir die ganze Zeit dann so gerade beim Geschichtsbegriff, diesem Bruch so unter den Nägeln brannte, war, hätte man nicht vielleicht auch die ganze Geschichte so erzählen können, dass gar kein Bruch, sondern eine Kontinuität insofern stattgefunden hätte, dass der marxische Impuls integriert wird in ein heideggerianisches Denken, was bis zum Ende sich eigentlich durchsetzt, in manchen Wörtern sich auch wiederfindet, halt also dem Vorwissen und so weiter. Also da könnte man eine ganz andere, gleichwertige Interpretation abliefern. Halt. Also es gibt auch eine Kontinuitätslinie, die tatsächlich zu sehen ist, die aber ja gar nicht thematisiert wird. Also haben Sie sich da Gedanken drüber gemacht? Es wird gar nicht ausbuchstabiert. Jetzt steht so im Raum, als wäre es ein tatsächlicher Bruch für mich. war es das vielleicht gar nicht. Also wäre auf jeden Fall eine Denkmöglichkeit.
Also ohne jetzt genau zu wissen, woran Sie dabei denken, also was jetzt die, welche Linie genau. Also es gibt ja sozusagen
zum Beispiel geht es darum, der Begriff der Geschichtlichkeit und der Geschichte, ja. Der ist meines Erachtens da nicht richtig interpretiert, insofern als Geschichtlichkeit ja im Dasein waltet, sage ich jetzt mal, nämlich indem man gar keine Distanz hat, also eine Distanzlosigkeit da ist, und genau das moniert Habermas beispielsweise, dass ja in diesem Begriff von Heidegger das nicht da sei. Da muss ich sagen, entweder hat er es falsch gelesen oder sie lesen es unkritisch, also da muss man irgendwie jedenfalls erstmal Stopp sagen, jedenfalls in der Interpretation sagen, okay, wenn man das so und so liest, kann man dann so und so weitermachen. Also insofern deckt sich der Begriff der Geschichtlichkeit ja nicht mit der Geschichte. Die Geschichte ist reflexiv, mit Distanz beladen und hat auch eine Vergangenheit und so weiter halt, während der Begriff der Geschichtlichkeit das ja gar nicht einholt. Später aber nutzt Habermas wiederum diesen Begriff der Geschichtlichkeit für sich selber halt.
Ich glaube, da würde ich jetzt nicht zustimmen, weil gerade, also hier muss man auf die Terminologie achten. Geschichtlichkeit, das ist dann Heidegger aus Habermas Sicht. Und dann wird aber von Geschichte als Gattungsgeschichte gesprochen, also der Geschichte als Kollektivsingular. Und ich glaube, sozusagen Geschichtlichkeit, also sozusagen mit dieser Endungkeit, das ist dann für Heidegger reserviert. Wenn man fragt, gibt es, also ich versuche es mal andersherum, gibt es systematische Motive, die Habermas auch über diesen Zeitraum, sagen wir, dieser jungen Schaffensperiode hinaus mitnimmt von Heidegger, da würde ich sagen, ja, also das gibt es schon. Das ist nicht beim Geschichtsbegriff der Fall, aber sagen wir, die Daseinsanalyse aus Seiten und Zeit, also sagen die Auslegung des Einzeldaseins auf die Zeitlichkeit, sagen wir, die hermeneutische Methode dabei, das sagen legt er nicht beiseite. Also das ist sozusagen also dann auch bei in der Beschäftigung mit Gadamer, das ist dann später, das ist Anfang der 60er Jahre, da würde ich doch sagen, methodologisch nimmt er die Hermeneutik mit, und zwar bei der Frage der Sinnkonstitution. Also
Beim Geschichtsbegriff, beim Wahrheitsbegriff, ja. Also bei dem Technikbegriff, also sind viele Begriffe, die sich weiterhin durchziehen halt und auch nicht im marxischen Sinne immer benutzt werden.
Ja, die Wahrheitsproblematik nimmt er dann tatsächlich erst nach der Auseinandersetzung mit Gadamer wieder auf. Das ist Anfang der 70er, also 60er Jahre, also die Rezeption von Wahrheit und Methode nimmt erst so richtig Fahrt auf Mitte der 60er. Da wird auch Gadamer erst überhaupt ein Begriff, weil er ja mit diesem Buch in Erscheinung tritt. Und jetzt mal abgesehen von der Hermeneutik, ich würde auch sagen, beim Sprachbegriff, er nimmt die Hermeneutik als Methode mit konfrontiert die, da wird es dann schon komplexer und schwieriger, weil dann kommt die sprachanalytische Philosophie noch mit hinein. Wie kann er das zum Ausgleich bringen? Aber noch kurz zur Sinnkonstitution. Also die Frage der Geschichtlichkeit, wie können wir Sinn generieren? Und zwar nicht einen vorgegebenen Sinn, einen Metasinn einfach hinnehmen, sondern intersubjektiv, also in der Kommunikation oder in der Verständigung, wie können wir die Sinn, wie konstituiert sich da Sinn, das ist schon auch eine originär heideggersche und auch gadamersche, würde ich sagen, Fragestellung. Also das ist in systematischer Hinsicht, nimmt da schon einiges mit. Man muss aber sagen, es gibt auf anderen Ebenen, wir hatten es jetzt beim Geschichtsbegriff und auch was die moralische Einordnung Heideggers angeht, gibt es da schon klare Absetzbewegungen.
Aber das kommt sozusagen in dem Buch jetzt nicht dezidiert jedenfalls vor. Mich würde interessieren, im Anschluss an dieses große, lange Werk, an dem Sie gearbeitet haben, was ist jetzt nächstes Projekt? Gibt es ein Anschlussprojekt, was sich mit Habermas befasst, oder geht es um ganz andere Geschichten? Haben Sie da jetzt damit abgeschlossen? Weil die anderen späteren Sachen kennt man ja.
Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, dass man nach 10 Jahren auch noch nicht so richtig in den Kern vorgedrungen ist. Also ich habe eigentlich nicht vor, jetzt weiter Habermasianer am laufenden Band zu produzieren. Was mich interessiert, ist schon auch die Nachkriegsphilosophie. Also auch vielleicht ausgreifend auf die sozusagen grundsätzlich die intellektuellen Geschichte der Bundesrepublik, weil ich glaube, sozusagen, dass gerade die Philosophiehistorie dieses, sag mal, Abschnitts von 45 bis in die Mitte der 60er Jahre hinein schlecht untersucht ist. Das hat damit zu tun, dass die Philosophen heute nicht besonders großen Wert auf Fachgeschichtsschreibung legen. Also sozusagen in dem Projekt, sozusagen in dem Themengebiet, sagen wir mal, da würde ich gern weiterarbeiten und tue das auch im Rahmen des DFG-Projekts, das ich jetzt an der Universität Potsdam habe. Wozu ich allerdings noch gar nicht viel sagen kann. Also ich reise ja jetzt hier rum und muss das Buch immer promoten und bin da noch gar nicht so weit vorgedrungen.
Okay. Ja, also Sie können gerne Fragen stellen. Melden Sie sich bitte. Dann geht das Mikrofon rum. Keiner?
Nein.
Da du ganz zum Schluss gesagt hast, Philosophie, Geschichte in der Bundesrepublik Deutschland. Es gab ja noch einen anderen Teil Deutschlands, also die DDR. Hast du im Verlauf deiner Rekonstruktion der Geschichte des Habermasischen Denkens in den 50er und frühen 60er Jahren auch mal einen Blick über die damalige, heute sagt man, deutsch-deutsche Grenze geworfen? Es gibt ja eine Auseinandersetzung von Habermas mit Bloch, die für Bloch hier in Leipzig nicht besonders günstig gelaufen ist, weil Habermas, zumindest in der Oberfläche nach, quasi die Position von Manfred Buhr gestärkt hat, denn die Vorwürfe von Buhr waren quasi die, die Habermas wiederum Bloch attestiert. Das ist aber bloß eine Nebenfrage. Die andere Frage, es scheint ja ein sehr moralischer Impetus gewesen zu sein, oder empathisch moralischer Aufschrei, als Habermas feststellte, also der alles wissende Heidegger erlaubt es sich, ein Buch wieder herauszubringen, Einführung in die Metaphysik, mit den inkriminierenden Bemerkungen über die Bewegung. Das ist ja etwas, erstmal ein moralischer Angriff. Inwiefern hat so eine moralische Bewertung dieses quasi nicht korrigierten Zeitkontextes Einfluss eigentlich auf eine philosophische Bewertung der Einführung in die Metaphysik? Wenn man nochmal den Anfang zurückgehen will, und das scheint mir ja ein sehr aktuelles Thema zu sein, quasi die moralische Haltung, der Anwurf an die moralische Haltung einer Person zum Argument in der Sache zu machen.
Also wenn ich mit dem letzten anfangen darf, das ist genau, wenn man sich diesen Artikel mit Heidegger gegen Heidegger denken, damals in der FAZ 1953 genau anschaut, dann geht es doch im Grunde gar nicht so sehr um diesen Satz, also von der inneren Wahrheit der Bewegung, sondern es geht um diese Art von Appell, ja, Appellfunktion nennt Habermas das, also sozusagen von Habermas, von Heidegger in dem Fall, zu sagen, wir warten auf den Anruf des Seins. Ja? Und Habermas stellt raus, damals schon, das steht immer genau an den Stellen von Heidegger, wo vor 45, vor 33, könnte man sagen, das Tathandeln stand, ne? der Aufruf zur Entscheidung, ja, im politischen Handeln. Und da ist ein Motiv, ein Denkmotiv, das wichtig ist. Also wo sich auch möglicherweise Biografie und Philosophie ineinander schlingen. Ja? Und wo man nicht genau auseinanderhalten kann, Moral der Einzelperson Heidegger und philosophisch-systematischer Anspruch des Philosophen. Und das bringt er in diesem Artikel, der 24-Jährige, schon aufs Tableau. Also wenn wir uns die seitdem immer wieder kontinuierlich auftauchenden Diskussionen um Heideggers Stellung zum Nationalsozialismus anschauen, dann ist genau das immer wieder Thema. Und insofern muss man sagen, Habermas ist damals der Erste, der das öffentlich thematisiert. Was jetzt die Frage mit der DDR, ich weiß ja, die DDR-Philosophie auch ist sehr viel besser untersucht, weil es da vermutlich nach 89 auch ein Reflexionsinteresse derjenigen gegeben hat, die da mehr oder weniger noch mit beschäftigt waren oder sagen, damit aufgewachsen sind. Für Habermas hat die DDR insofern eine Rolle gespielt, als er bis 61, bis zum Bau der Berliner Mauer natürlich, oder sagen, das war für viele Studenten, die in der Bundesrepublik studierten damals, nicht so ungewöhnlich, dass die nach Berlin fuhren, um Brecht zu sehen, ja, Brecht-Aufführungen, Theater, ja, also es gab da schon auch einen Austausch. Und was jetzt die Anekdote mit Bloch angeht, ja, wahrscheinlich hat Habermas dann Bloch, den er dann später auch sehr viel positiver aufnahm, mit seinem ersten Artikel einen Bärendienst erwiesen. Ob das jetzt der Position von Buhr entspricht, kann ich nicht sagen, ja, aber der erste Artikel, Bloch, war hier auf gepackten Koffern, 61 erschien der Artikel im Merkur, und da sagte Habermas sinngemäß, ja, es gibt hier Stellen in das Prinzip Hoffnung, das ist Totalitarismus, also dann totalitäre Herrschaft, die da durchscheint. Also scheint, also die Stellen, die er da anführt, sollte man sich vielleicht auch noch mal anschauen. Also finde ich jetzt nicht so unplausibel, was er da sagt. Es wurde auch abgemildert dann damals. Die Herausgeber des Merkurs hatten da erst eine Formulierung, da stand Faschismus, das hat er dann abgemildert, Habermas, ja. Aber so viel dazu.
Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Was mir jetzt am meisten hängen geblieben ist, ne, von Ihrem Vortrag und auch von dem quasi Rezensentenblick, ist, dass eben diese übliche Erzählung vom frühen Habermas ein Stück weit eben revidiert wird in Ihrem Buch, und dass Sie das eben tun, indem Sie auf sehr viele andere Einflüsse sozusagen noch Bezug nehmen und viele auch kleine Texte sozusagen studiert haben, die man heutzutage kaum mehr kennt. Also sprich eben Anthropologie, Hermeneutik, Heidegger und so weiter, diese Einflüsse besonders betonen. Also die Frage wäre natürlich, ist das so? Ist das jetzt sozusagen so ein bisschen die Message von dem Buch? Und dann noch ein bisschen zuspitzende Frage, wenn Ihr Zeitfokus sozusagen ausläuft mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit, also könnte man die Frage ja vielleicht auch nochmal so formulieren, was ändert jetzt Ihr spezieller Blick auf den jungen Habermas in der Art, wie dieses Buch gelesen wird heute?
Ja, also der Strukturwandel wird heute oftmals präsentiert als das Ergebnis der Schülerschaft von Habermas in Frankfurt, also bei Adorno. Also er würde dort anschließen an Fragestellungen, die die kritische Theorie zuvor schon generiert habe. So ist der, sagen wir mal, ist nicht der einzige Blick, aber es ist doch die dominierende Lesweise des Strukturwandels. Und wenn man sich das anschaut, ist da natürlich klar, es ist eine politologische Arbeit. Dort wird politische Theorie, wird Rechtswissenschaft, die alte Staatsrechtslehre wird diskutiert. Das ist doch schon ein Terrain, das eigentlich mit den älteren Frankfurtern so nicht in Verbindung gebracht wird. Und wenn, dann eher mit Blick auf Personen wie Franz Leopold Neumann und Otto Kirchheimer. Könnte man sagen, Wolfgang Abendroth gehört auch in diese Linie, Traditionslinie kritischer Juristen. Ja, also sagen, rezeptionsgeschichtlich würde ich sagen, ist das schon der Versuch, auch den Habermas da so ein bisschen rauszuholen aus dieser Klammer, aus dieser schulphilosophischen, schulpolitischen Klammer, ja, der Einhegung in den Kreis der Frankfurter Schule, was auch dieses Buch betrifft. Natürlich finden sich in diesem Buch auch Anleihen, also gerade wenn es sozusagen um die Beschreibung der sagen wir mal, von Phänomenen geht, die die Massenkultur angehen, ja, in dem hinteren Teil, wo der Strukturwandel, also der Verfall der Öffentlichkeit geschildert wird, da gibt es dann schon auch Überschneidungen zu zu den Thesen über Kulturindustrie von Horkheimer und Adorno beispielsweise. Und auch methodologisch, die Studie ist natürlich im Sinne der Ideologiekritik, also im Sinne dieser Methode so angelegt, es wird erst das Idealbild von Öffentlichkeit gezeichnet, vielleicht auch ein bisschen zu rosig, und dann wird der Strukturwandel als Verfall, als Verfallsgeschichte dargestellt. Das ist schon auch eine Vorgehensweise, die in Frankfurt damals präsent war. Ja. Aber was sozusagen die größeren, die variierenden Einflussbereiche, sozusagen Traditionslinien oder auch ideengeschichtlichen Linien angeht, da ist das doch auch vielgestaltiger, würde ich sagen.
Ja, jetzt könnten wir die Diskussion vom Anfang wieder aufnehmen. Wie schreibt man eigentlich die Philosophiegeschichte einer solchen Figur? Kann man überhaupt Philosophiegeschichte an einer Figur schreiben? Ich denke, ich habe hier gelernt, dass man die Philosophiegeschichte als eine Art Diskussionsgeschichte schreibt. Ja, und da verschwindet ein bisschen, zumindest der Held verschwindet, vielleicht verschwindet sogar das philosophische Genie, ja, weil es sozusagen in den Bezügen aufgeht. Auf der anderen Seite bin ich jetzt einfach mal dankbar dafür, dass in diesem Buch, ich würde mal sagen, so wenig Habermas vorkommt und so sehr viel Kontext. Ja. Du hast jetzt noch Namen genannt wie Abendroth und andere. Das ist alles total interessant, auch diesen Neumann, den ich gar nicht kannte. Das sind interessante Denker, interessante Motive und Anstöße, und man kommt also mit dem Buch, im Grunde läuft man mit dem jungen Habermas so mit und entdeckt ja in irgendeiner unbestimmten Weise immer neue Dinge. Ja. Also ich finde, das mag jetzt sozusagen, wenn man mit Theorien kämpfen will, nicht genügen. Ja. Und wenn man Positionen beziehen will in der Philosophie, dann ist das auch ein bisschen schwachbrüstig. Ja. Aber wenn man ein historisches Verständnis entwickeln will, bis dahin, dass man kein Urteil mehr findet, ja, wenn das jetzt ein Ziel sein mag, ja, dann ist es ein sehr gutes Buch. Ja. Also ich fürchte, Sie müssen es lesen und dann nochmal wiederkommen. Ich denke, wir machen jetzt hier den offiziellen Schnitt. Wir laufen ja nicht weg und können auch noch angesprochen werden, also besonders Roman Jos. Vielen Dank für die Diskussion hier. Wir können noch verweisen darauf, dass wir im September Dirk Becker hier zu Gast haben, einen Soziologen, glaube ich, kann man sagen, mit auch einem neuen Buch. Hier waren wir ganz stolz darauf, dass unsere Connections sozusagen einen Autor uns präsentieren ließen, dessen Buch nun gerade eben erst herausgekommen ist und schon viele Rezensionen erfahren hat. Jetzt haben wir noch unseren Senf dazu gegeben. Also vielen Dank für Ihr Interesse. Wir machen im August eine Sommerpause, aber im September geht es weiter. Ja, danke nochmal fürs Kommen. Ja,
vielen Dank auch von meiner Seite.